Ich war einfach fasziniert von diesem Apparat, von dieser Kiste, wo irgendwie so bunte Bilder rauskommen. Und ich weiß, dass ich auch immer dann so drumherum gelaufen bin und versucht habe zu verstehen, wo diese Bilder herkommen.
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die interessantesten Menschen der Welt. Und hier im Podkalender begleiten sie uns. Wenn man vor ihr steht, löst sie erstmal ein ganz heftiges Déjà-vu aus. Die deutsche Schauspielerin Zeynep Salih erinnert nämlich an die ganz junge Winona Ryder, damals in den 90ern. Weshalb Zeynep, Jahrgang 1987, heute den Vergleich sehr fröhlich weglacht. Zeyneps großes Talent wurde früh erkannt und zwar immer genau von den richtigen Leuten. Nach ihrem Stipendium an der UdK in Berlin ging sie erstmal ans Theater, bekam dann neben Alexander Skarsgård die Hauptrolle in dem Netflix-Thriller Mute und ist nun ab dem 4.9. als Ermittlerin in Munich Games of Sky zu sehen, eine der spannendsten Serien der Saison. Überhaupt scheint es Zeynep's Monat zu werden. Am 9. September ist sie für den Deutschen Schauspielpreis nominiert. Wir freuen uns, dass sie noch schnell bei uns war, um ihr allererstes Podcast-Interview zu geben. Herzlich willkommen im Harper's Bazaar Podkalender, Zeynep Salih. Liebe Zeynep, als ich das erste Mal ein Bild von dir gesehen habe, da habe ich gedacht, die sieht ja aus wie die junge Winona Ryder in dem Film Heathers. Hast du das schon mal gehört, diesen Vergleich?
Das ist wirklich sehr lustig, dass du das sagst. Irgendwie scheint das, also ich habe das jetzt schon öfter gehört. Ich meine, ich wäre natürlich selber nie drauf gekommen.
Ihr seid natürlich nicht dieselbe Generation. Wenn überhaupt, würdest du sie jetzt wahrscheinlich aus Stranger Things kennen, als Mutter. Und
Ich kenne sie schon. Ich habe sie, glaube ich, oh Gott, wo habe ich sie das erste Mal gesehen? Ich glaube, ich habe sie schon in Girl Interrupted, glaube ich, dann damals gesehen. Aber eben, ich wäre selber nicht darauf gekommen. Man kommt ja selber nicht auf, wenn man nicht den Blick von außen auf sich hat, habe ich nie darüber nachgedacht, dass ich aussehe wie irgendjemand.
Ist ja in dem Fall echt gar kein Nachteil. Die Schauspielerin Zeynep Salih hat Esprit und Energie. Sie könnte ein internationaler Star werden. Das hat mal die Stuttgarter Zeitung über dich geschrieben.
Oha, das ist aber nett von der Stuttgarter Zeitung.
Ja, und sehr hellsichtig. Darauf kommen wir später zu sprechen. Aber zunächst einmal erzähl uns doch ein bisschen mehr über deine Vita. Du wurdest 1987 in Aalen geboren. Das ist so ein mittelgroßes Städtchen in Baden-Württemberg. Und dann bist du aufgewachsen in Solingen, Königswinter, Casablanca und Bremen. Wo war es denn für dich am schönsten?
Eigentlich habe ich an all diese Orte sehr schöne Erinnerungen. Die meiste Zeit meiner Kindheit habe ich in Solingen verbracht. Und dann war ich 2 Jahre in Königswinter. Und ich habe eigentlich diese gesamte Zeit als sehr, sehr schön in Erinnerung. Und dann gab es einen größeren Umzug eben nach Marokko. Es war natürlich, dadurch, dass es ein anderes Land war, sehr groß erstmal, eine sehr große Entscheidung und auch eine sehr prägsame Zeit gewesen, weil ich dann so in die Pubertät kam und ich war da auf einer amerikanischen Schule.
Haben deine Eltern da gearbeitet?
Ja, also genau, mein Vater hat da für 2 Jahre dann gearbeitet und dann sind wir da hingezogen. Und ach, eigentlich habe ich an all diese Orte sehr, sehr schöne, sehr unterschiedliche Erinnerungen.
Ja, ja. Auch Bremen.
Auch Bremen, genau. In Bremen habe ich dann so ab 15 gelebt.
Okay. Quasi.
Beziehungsweise die meiste Zeit, also eigentlich ganz in der Nähe von Bremen, in Achim. Das ist so noch niedersächsische Provinz. Und dann habe ich nach dem Abi oder mit dem Abitur bin ich dann nach Bremen gezogen, als ich so wusste, jetzt will ich das mal angehen mit dem Schauspielstudium und ich weiß noch nicht wie und brauche ich einen Wechsel, jetzt muss es losgehen und dann habe ich mich schon mal auf die Socken gemacht und bin zumindest nach Bremen gekommen.
Ja. Und diese ganzen Schulwechsel, die so viele Umzüge ja mit sich bringen, wie hast du die in Erinnerung? War das eher schlimm für dich oder spannend?
Also eigentlich in dem Moment, in dem das dann passiert, da ist das dann einfach so. Also da habe ich eigentlich nicht besonders traumatische Erinnerungen oder so dran. Vor allem halt, weil meine Eltern mir natürlich dann die nötige Geborgenheit und Sicherheit gegeben haben, dass ich mich jetzt nicht andauernd irgendwie entwurzelt fühle. Und ich habe eher den Eindruck, dass mir das, also ich habe dadurch, würde ich jetzt sagen, so Stärken draus gewonnen, dass ich eben sehr flexibel bin, mich so immer auf was Neues einlassen kann. Und dass ich auch irgendwie, glaube ich, dadurch gelernt habe, dass das Leben wie immer im Wandel ist und man verschiedene Phasen hat und man ist an Orten und da ist man eine Zeit und erlebt etwas und dann geht das vorbei und dann ist man halt wieder woanders. Also das ist nicht so. Trotzdem, natürlich habe ich auch schon mal gedacht, so, ah, wie wäre das eigentlich, wenn ich immer an einem Ort gewesen wäre und jetzt immer noch die eine Kindergartenfreundin hätte. Ja. So, aber ich habe halt diese Erfahrung nicht, deswegen weiß ich nicht, wie sich das anfühlt.
Ja. So. Deine Ausbildung oder auch dein beruflicher Werdegang sind im Vergleich total solide. Nach dem Abi hast du Schauspiel an der Universität der Künste studiert, hier UdK Berlin, als Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Du wolltest also schon immer Schauspielerin werden?
Ja, ich habe das immer schon gewusst. Also eigentlich ziemlich, ziemlich bald, also als Kind schon. Ich weiß, dass so meiner frühesten Erinnerung das Fernsehgerät war oder meine Faszination für
diesen Kasten. Statt bester Freundin, ja.
Ja, nein, ich hatte Gott sei Dank auch eine beste Freundin. Okay. Aber ich war einfach fasziniert von diesem Apparat, von dieser Kiste, wo irgendwie so bunte Bilder rauskommen. Und ich weiß, dass ich auch immer dann so drum rumgelaufen bin und versucht habe zu verstehen, wo diese Bilder herkommen. Irgendwie so ein Kabel und dann aus der Wand oder keine Ahnung. Und meine Mutter hat mir dann sehr früh erklärt, dass eben manche dieser Bilder Realität sind. Also wenn man abends Nachrichten guckt und wenn da, je nachdem, was da passiert ist, das ist Realität. Es gibt Menschen, die sind sehr arm auf der Welt oder da, das sind irgendwie Umweltaktivisten, die ketten sich an ein Boot und wollen Wale retten. Da wusste ich so, okay, das gibt's anscheinend wirklich. Und dann die anderen Bilder, wenn wir so Filme geguckt haben, hat sie mir erklärt, da musst du keine Angst vor haben oder so, wenn da eine Verfolgungsjagd ist, sondern das sind Schauspieler, die spielen das. Das ist eine Geschichte, das ist ein Film. Und ab dem Moment, wo ich das kapiert habe, war meine Faszination dafür irgendwie, weiß ich nicht, da muss irgendwas passiert sein, weil ich ab dem Zeitpunkt da total drauf hängen geblieben bin, dass ich spielen wollte und dass ich immer gedacht habe, dass, ja, also ich war dann irgendwie immer umgeben mit vielen Filmen, weil meine Eltern viel Filme geguckt haben und bin dann viel auch mit so Charlie Chaplin aufgewachsen und Peter Sellers und hab das dann halt immer nachgespielt, wie eine Verrückte.
The Party.
Genau. Und irgendwie, natürlich als Kind hat man dann ja ständig, dann wechseln die Berufswünsche so wöchentlich so ungefähr. Und ich wollte auch alles andere werden. Ich wollte auch Astronautin werden und Lehrerin und Journalistin und Richterin und Anwältin und weiß nicht was. Immer wenn ich was gesehen habe, dachte ich so, ah krass, das ist ja interessant, was ist das, das will ich auch machen. Aber Schauspiel war das, was wie so eine Kontinuität beibehalten hat und was ich dann halt mit so Richtung Abi, habe ich dann kapiert, okay, wenn ich das jetzt ernst meine, muss ich da mal irgendwie was für machen.
Ja. Du hast ein Stipendium bekommen und bist danach, nach deinem Studium, ich glaube vom Fleck weg, an Schauspielhaus Graz wegengagiert worden und danach ans Volkstheater Wien und dann ans Schauspiel Hannover. Du hast also für deine jungen Jahre schon einen ganz guten Überblick über mehrere Häuser. Hast du jeweils Unterschiede festgestellt? Ich weiß nicht, sei es in der Art, wie man dort umgegangen ist mit den Schauspielern oder in der Akzeptanz des Publikums. Was sind deine Erfahrungen?
Also natürlich ist jedes Publikum in jeder Stadt anders. Ich würde sagen, ich habe das damals selber auch unterschätzt, was es bedeutet, quasi als Deutsche nach Österreich zu kommen, weil ich irgendwie dachte, naja, mein Gott, das ist ja das Nachbarland, also so viel anders kann es nicht sein. Die sprechen ja irgendwie auch Deutsch. Aber das ist schon sehr, sehr anders. Und ich weiß, dass es auch für manche Zuschauer immer total wichtig war, warum auch immer, das irgendwie zu benennen. Also dass dann, wenn man Hochdeutsch auf der Bühne gesprochen hat, dass irgendwie benannt werden musste, dass dann so gesagt werden musste, ach so, ja, Sie sind ja Bundesdeutsche, wie gefällt es Ihnen bei uns und so. Das hat mich am Anfang total irritiert, weil ich so gar nicht gedacht habe oder so. Ja, so das war mal so ein Unterschied. Ich fand es auch interessant, weil ich tatsächlich nie so sehr als Deutsche wahrgenommen wurde wie in Österreich, interessanterweise. Also da hat mich nie jemand irgendwie nach meinem, was ja hier oft passiert, dann, dass man so dann so nachhakt, ach, wie kommt denn der Name her und so weiter. Und das hatte ich in Österreich nie tatsächlich. Da war irgendwie, war immer klar, ach so, die spricht so.
Das ist eine Bundesdeutsche.
Genau, das ist eine Bundesdeutsche.
Abgestempelt.
Das ist ein Piefke, genau. Das wurde sofort rausgehört. Und so von den unterschiedlichen, also inwiefern sich so Graz und Wien das Publikum unterscheidet hat oder dann auch Hannover später, das hat, glaube ich, immer viel auch damit zu tun. Also in Graz war das Schauspielhaus Graz so das einzige Stadttheater quasi. Und da waren eigentlich alle Theateraffinen, sind da reingegangen. Man hatte wie immer, man kannte dann irgendwann auch das Publikum. Man wusste genau, ach, das ist Herr so und so, das ist Frau so und so. Man hat die halt immer, immer wieder gesehen. Und in Wien ist es natürlich viel weitläufiger. Da gibt's ja so viel Angebot an Theatern. Da findet sich dann eher ein Publikum, was teilweise auch ganz abhängig ist von den Inszenierungen, die man macht oder so.
Und dann natürlich noch Hannover.
Und dann noch Hannover, ja.
Da warst du 2 Jahre, oder?
Da war ich 2 Jahre und das, was so schade ist, dass ich das ziemlich, als wir da neu angefangen haben mit der Intendanz, gab's nach einem halben Jahr, kam diese Pandemie dazwischen, weswegen dann sowohl wir so ein bisschen gebraucht hatten als Ensemble, was so gerade neu zusammenkommt, bis man dann wirklich zusammenwächst. Und auch eben, also dann so nach einem halben Jahr, hatten wir gerade angefangen, hat man dann natürlich auch wieder das Publikum so ein bisschen verloren. Das ist jetzt natürlich anders, aber jetzt bin ich nicht mehr da. Deswegen kann ich es jetzt nicht sagen. Aber ich habe das Hannoveraner Publikum auch als sehr, sehr aufgeschlossen und interessiert wahrgenommen und in Erinnerung. Und ich habe noch so ein paar Vorstellungen, die ich da spiele, beziehungsweise eine Inszenierung, und die spiele ich eben ab und zu, also so 1 bis 2 Mal im Monat. Und ich freue mich immer sehr, da zu spielen.
Okay. Du hast also aus einem Nicht-Schauspielhaushalt kommen. Du bist nämlich eine Apotheker- und Lehrerinnentochter, glaube ich. Hast du also es geschafft, dich durchzusetzen als ganz junger Mensch schon und bist dann tatsächlich einem breiteren Publikum im Begriff geworden, nachdem du 2018 die Hauptrolle in der Netflix-Mystery-Serie oder in dem Thriller ist es, glaube ich, namens Mute gespielt hast. Da spielst du, wie gesagt, die weibliche Hauptrolle neben Alexander Skarsgård. Und so viel auch zu, sie könnte ein internationaler Star werden.
Das war natürlich ziemlich, ziemlich aufregend. Also das kam so für mich ein bisschen aus dem Nichts. Also ich war da eben in Wien engagiert und es kam, also ich meine, damit rechnet man ja nicht, dass dann so eine Casting-Einladung kommt und dass die dann auch noch klappt. Also ich meine, man macht ja so viele Castings. Ich habe schon so viele E-Castings abgeschickt und da war das wirklich, ja, habe ich halt so einen Lottoschein quasi ausgefüllt und mein E-Casting abgeschickt. Und dann,
erklär mal E-Casting.
Also E-Casting, das bedeutet, dass man eben eine Casting-Anfrage bekommt und dann sitzt man zu Hause und nimmt das so auf mit der Kamera, mit dem Handy und dann schickt man das halt an die Casterin so.
Das ist pandemiebedingt oder einfach aus Kostengründen jetzt so eingerissen oder?
Nee, also jetzt ist es eh auch verhäuft der Fall durch die Pandemie, aber damals in dem Punkt, das war ja noch vor der Pandemie, da lag es daran, dass die, also Simone Bär hat das Casting hier in Deutschland gemacht, aber die andere Kollegin von ihr, die kam eben aus Amerika und ja auch das ganze Team war in England und Amerika, also Regie und so und Produzenten, und dann hat man denen quasi halt dieses Tape geschickt so. Genau, und die schauen sich das dann an und es war dann in dem Fall so, dass dann der Regisseur gleich gesagt hat, die will ich unbedingt haben. Dann gab es so ein bisschen das Problem, dass wir erstmal einen Termin finden mussten, wo der Alexander Skarsgård und ich, wo wir uns treffen konnten, wo wir uns quasi kennenlernen konnten.
Wo er nicht gerade Succession gedreht hat vielleicht.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, damals war er gerade auf der Pressetour von Tarzan oder so. Ich erinnere mich so dunkel. Und dann war es total absurd. Es war wirklich wie so ein Traum so ein bisschen, weil es so zwischen Jetlag, also ich hatte dann so 2 Theatervorstellungen und einen Tag frei dazwischen und an diesem einen Tag bin ich dann nach New York geflogen, war da für 2 Stunden, habe ihn 20 Minuten kennengelernt und bin am selben Tag noch wieder zurückgeflogen. Und als ich dann am nächsten Tag wieder auf der Bühne stand und es auch noch die gleiche Vorstellung war wie 2 Tage zuvor, habe ich mich kurz gefragt, ob
war
das alles überhaupt stattgefunden hat, weil ich es mir selber gar nicht glauben konnte.
Das verstehe ich.
Eben, dann hatte ich das große Glück, dass es dazu gekommen ist. Und das war natürlich eine wahnsinnige Bereicherung. Also einmal mit so einem Kollegen zu arbeiten und auch die anderen beiden kennenzulernen. Also es spielten noch Paul Rudd mit und Justin Theroux und einfach auf Englisch zu drehen und zu arbeiten und dann die zu erleben, wie die arbeiten. Das war also sehr, sehr aufregend,
Ja,
ja.
ganz aktuell, also jetzt im September, sehen wir dich wieder in einer Hauptrolle, und zwar in Munich Games. Das ist eine neue sechsteilige Spionageserie. Erzählst du uns ein bisschen davon, wovon sie handelt und wie deine Rolle darin angelegt ist?
Ja, also Munich Games spielt in München heute, 2022. Und es geht darum, dass eben 50 Jahre nach dem Olympiamassaker es ein Freundschaftsspiel geben soll zwischen einem deutschen und einem israelischen Fußballclub im Rahmen einer Gedenkveranstaltung. Und wenige Tage vor dem Spiel findet ein in Berlin stationierter Mossad-Agent eine Nachricht im Darknet, die quasi ist wie so ein Videosnippet, ein Videogame. Und der impliziert einen Anschlag auf das israelische Team. Und dann werden die deutschen Behörden informiert. Und ich wiederum spiele eine LKA-Beamtin, die Maria Köhler, die für die Sicherheit dieser Veranstaltung zuständig ist mit ihren KollegInnen und spezialisiert ist auf islamistischen Terror. Und wir beide werden dann eben zusammengebracht und sollen diese Spur weiter ermitteln. So, das ist mal so das Setting
Ja,
quasi.
ich durfte ja die ersten Folgen schon sehen und kann verraten, das ist überaus spannend und auch beängstigend. Das Drehbuch hat Michal Aviram geschrieben. Das ist eine israelische Autorin, die eine für mich eine der spannendsten Serien geschrieben hat, die ich je auf Netflix gesehen habe, nämlich Fauda. Das ist auch eine Serie über Mossad-Agenten, die aber im Gazastreifen ermitteln. Kanntest du das, die Serie schon, bevor du dein Angebot bekommen hast?
Also bevor ich das Angebot hatte, noch nicht. Ich habe es mir dann, als so klar war, oder ich glaube sogar, vielleicht habe ich es nach dem Casting oder vor dem Casting, theoretisch habe ich da schon so reingeguckt. Und ich war dann aber auch ziemlich schnell total gefesselt und gebannt und habe es dann durchgesuchtet.
Ja, 2 Staffeln.
Ja, genau. War wirklich, es ist eine unglaubliche Bereicherung, Michal kennengelernt zu haben. Also überhaupt das gesamte Team. Weil es ihr gelingt, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Sie schafft es, Menschen zu zeichnen, die so geprägt sind von nationalen Traumata oder kollektiven Traumata und zu zeigen, wie Menschen geprägt sind. Und die Frage bleibt, inwiefern man wirklich frei einander begegnen kann und wann man es schafft und was man überwinden muss, dass man sich tatsächlich einfach als Menschen begegnen kann, ohne diesen vorgeprägten Blick aufeinander zu haben. Und das ist, finde ich, macht sie wahnsinnig, wahnsinnig klug.
Ihr habt vorab sehr gute Kritiken bekommen. Dazu muss man sagen, es liefen schon mal 2 Folgen auf dem Münchner Filmfest im Sommer. Und unter anderem wird so gelobt, dass, auch das ist eine Parallele zu Fauda, Freund und Feind jeweils in ihrer eigenen Sprache mit Untertiteln sprechen. Du hast extra libanesisches Arabisch gelernt für diese Rolle. Ist das sehr speziell?
Absolut. Also es ist so, dass von den Sprachen, die ich spreche, also Deutsch, Englisch, Französisch, ist eben Arabisch die Sprache, die ich am schlechtesten beherrsche. Und das, was ich kann, ist eben so eine Mischung aus irakischem und marokkanischem Arabisch. Und diese unterschiedlichen arabischen Sprachen, die verhalten sich so ein bisschen zueinander wie Plattdeutsch und Schwyzerdütsch.
Ja, unterschiedlich.
Sehr unterschiedlich. Und wenn ein Iraker auf einen Marokkaner trifft, dann lachen die sich gegenseitig nur aus, weil alle beiden finden, dass es ganz furchtbar klingt. Und libanesisches Arabisch ist wiederum auch ganz anders. Und die Maria Köhler,
Deine Rolle, ja.
genau meine Rolle, die ich da spiele, die Maria Köhler, die Eltern von ihr sind eben aus dem Libanon, die sind aus dem Libanonkrieg nach Deutschland geflohen. Und deswegen spricht sie halt libanesisches Arabisch. Es ist so, was ich so interessant finde, ist auch, dass diese Figur oder dass ich gemerkt habe beim Sehen der Serie, dass das was total anderes aufmacht. Also, dass Maria, finde ich, eine ganz andere Maria ist, wenn sie Arabisch spricht, als wenn sie Deutsch spricht. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber ich habe daran so gemerkt, dass Identität, wie unterschiedlich sich das konstituieren kann und dass es ganz viel auch mit Sprache zu tun hat. Inwiefern.
Ist das bei dir auch so? Empfindest du sogar vielleicht anders, wenn du Deutsch sprichst oder eine andere Sprache?
Also meine Muttersprache ist Deutsch und ich habe eigentlich, also die Sprache, die ich eben am zweitbesten spreche, ist Englisch, weil ich sehr früh damit in Berührung gekommen bin, weil ich, als ich auf der amerikanischen Schule war, also in Marokko gelebt habe, war ich auf einer amerikanischen Schule und es ist sehr früh eine Sprache gewesen, in der ich dann auch geträumt habe und so. Und ich finde schon, dass man, warum auch immer, dass es andere Räume aufmacht, wenn man eine andere Sprache spricht. Und auch, wie wiederum das Außen auf einen blickt, je nachdem, welche Sprache man spricht. Ich finde, man verändert ja auch im Tag oder im Laufe des Tages oder je nachdem, wem man begegnet, ändert man ja auch ein bisschen seine Sprache, je nachdem, wie man, also ob man dann jetzt, weiß ich nicht, mehr anfängt zu Berlinern oder ob man dann, je nachdem, in welchem Kontext man sich bewegt, verändert man ja seine Sprache.
Ja, Vivo, ich würde mich in Berlin gar nicht trauen, hier vor den Berlinern zu Berlinern, ja, da wird man ja sofort entlarvt.
Das stimmt, aber manchmal finde ich, gut, rutscht man doch da so ein bisschen rein, ja, dass man zumindest in so eine Melodie geht. Ja, ich weiß, als ich in Österreich gewohnt habe, habe ich mir das ganz schnell angewöhnt, dass ich so, wenn ich auf dem Markt war, wusste ich dann so, ja, okay, es hilft, man wird besser bedient, wenn man halt dann so ein bisschen zumindest in so eine Sprachmelodie kommt, die das weniger erkenntlich macht, dass man nicht aus der Gegend kommt.
Ja, der Harper's Bazaar Podkalender beschäftigt sich ja auch damit, was die InterviewpartnerInnen im jeweiligen Monat für Pläne haben. Wir haben schon gehört, deine Serie läuft an, auf Sky wird sie übrigens zu empfangen sein. Und dann gibt's aber noch ein anderes Datum im September, das bei dir schon einmal feststehen dürfte. Und zwar der 9. September, da wird nämlich der Deutsche Schauspielpreis verliehen. Und wie man seit einigen wenigen Tagen weiß, bist du da nominiert. Für was?
Yes.
Glückwunsch.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch wahnsinnig. Also ich habe mich unglaublich über die Nominierung gefreut. Vor allem, weil es halt für meine Darstellung der Yara ist aus dem Film Tubab. Und das war ein Filmprojekt, was wir alle wahnsinnig geliebt haben und wo unglaublich viel Herzblut drin steckt. Das kann man auch auf Netflix sehen übrigens. Da geht es, das kann ich ja auch kurz umreißen, da geht es um Babtu, der gerade aus dem Gefängnis kommt und durch einen unglaublich banalen, blöden Zufall noch am selben Tag wieder auf der Polizeiwache landet. Und weil er halt senegalesische Wurzeln hat, beziehungsweise keinen deutschen Pass so, sondern einen senegalesischen, sagen dann die Behörden, naja gut, dann wiederholt straftätig geworden, dann schieben wir sie jetzt ab. Und das ist halt in seinem Fall so absurd und so schmerzhaft, weil er sein Leben lang in Deutschland gelebt hat. Und dann fangen sein bester Freund und er an, alles Mögliche in Bewegung zu setzen, um diese Abschiebung zu verhindern. Und das ist ein sehr empfehlenswerter Film. Also trotz des schwierigen Themas, sag ich jetzt mal, ist es wahnsinnig witzig. Und ich spiele da eben die Yara, die Nachbarin von Babtu.
Okay.
Ich freue mich einfach, dass ich da nominiert bin. Und vor allem das allerschönste Geschenk ist eigentlich, dass meine beiden anderen Partner, dass die auch nominiert sind als bestes Duo. Das heißt, dass wir drei Hauptdarsteller da alle nominiert sind. Das ist halt
spricht sehr für den Film
ja. Und den Regisseur. Ja.
Okay, nach so vielen Highlights, wie geht denn dann der September für dich weiter? Hast du überhaupt Wehmut, wenn der Sommer zu Ende geht, oder magst du ganz gern den Herbst?
Ich merke, dass ich eigentlich alle Jahreszeiten gerne habe. Also ich kann so jeder Jahreszeit was abgewinnen und so die besonderen Qualitäten, die der Wechsel so mit sich bringt. Also jetzt gerade, muss ich sagen, freue ich mich ehrlich gesagt auf den Herbst. Jetzt ist ja auch das Wetter seit einer Woche so ein bisschen kühler und ich merke, es kündigt sich schon so ein bisschen was an. Und ich merke auch, wie schön, dann wird jetzt bald, das Licht verändert sich, die Farben verändern sich.
Du bist umgezogen.
Ich bin umgezogen, ja. Ich bin zurück nach Berlin gezogen. Also es passiert gerade sehr viel und es ist sehr viel im Wechsel und im Wandel. Und das finde ich immer sehr schön, weil das so ein, dieser Raum dazwischen ja immer was aufmacht, dass neue Dinge passieren können.
Dann kann ich dich ja gleich mit ein paar in Berlin spielenden Veranstaltungstipps ködern, ja. Da gastiert nämlich im September ein Superstar und alter Bekannter für die Berliner. Der heißt Tristan Otto und das ist ein Tyrannosaurus Rex. Der hat schon mal hier in Berlin im Naturkundemuseum gestanden und war derweil in Kopenhagen auf Tournee. Und damals, bei der ersten Runde, hat er 3 Millionen Besucher angelockt. Ich habe ihn mir damals angeschaut. Ist das vielleicht auch was für dich?
Ich habe ihn mir auch schon damals angeschaut. Also ich war eine der 3 Millionen Zuschauer. Aber das ist interessant. Ich wusste gar nicht, dass der auf Tour war in Dänemark. Ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Man muss es einmal sehen. Weil das ist sowas Surreales. Das ist auch, wenn man davor steht, ist es ganz schwer zu begreifen, dass das gelebt echt hat, ist, ja. Und dass es gelebt hat. Das ist wichtig, glaube ich, ja. Sowas, damit sich einmal so konfrontiert zu sehen. Ja.
Dann läuft diesmal bundesweit natürlich ein Film an, der heißt Don't Worry, Darling. Und es ist ein Psychothriller von Olivia Wilde, in dem der wahrscheinlich größte Popstar momentan die Hauptrolle spielt. Das ist natürlich Harry Styles. Ist das was für dich? Also der Film natürlich. Also auch der Mann.
Ja, doch, also es wäre ist auf jeden Fall was für mich.
Ja, sieht seltsam und interessant aus. Bisschen Fantasy, Psycho, ja, spielt in den 50er Jahren.
Ah, warte mal, jetzt fällt mir auch der Trailer dazu ein. Den möchte ich auch unbedingt sehen. Jetzt weiß ich, jetzt habe ich konkreter vor Augen, welchen Film du meinst. Ja, genau, doch, auf jeden Fall.
So, und dann fallen am letzten Septemberwochenende ja 45.000 Menschen aus der ganzen Welt in die Hauptstadt ein. Anlässlich des Berlin-Marathons einmal im Jahr. Bist du sportlich veranlagt oder interessiert?
Oh, jetzt kommt eine sehr schlimme Antwort. Also, ich gebe es zu, ich hasse Joggen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Joggen. Wenn man mich richtig quälen will, dann zwingt man mich zu joggen. Weil ich kann irgendwie dieses gleichbleibende Tempo, das packe ich nicht. Ich kann dann, wenn ich mich versuche zu joggen, dann muss ich immer wieder kurz einen Sprint hinlegen, dann muss ich wieder kurz, dann laufe ich wieder ein bisschen, gehe ich eher so spazieren, dann fange ich kurz ein bisschen an zu tanzen, aber so ein gleichbleibendes Tempo macht mich wahnsinnig, das halte ich nicht aus. Ich finde das total bewundernswert, dass Menschen das können, ich kann das überhaupt nicht.
Ja, immerhin versuchst du es. Oder vielleicht gibt es ja auch eine andere Sportart, die nicht so monoton ist.
Also ich mache sehr viel, dadurch, dass ich das so vom Studium auch so, also sehr früh damit in Berührung gekommen bin, mit Tanz versuche ich das so regelmäßig wahrzunehmen und bin da immer noch in so Gruppen von meiner alten Tanzdozentin und so. Also so alles, was so mit Modern und Contemporary Dance zu tun hat, das ist was, wo ich mir meine Beweglichkeit und das so erhalte oder trainiere. Ansonsten mache ich gerne Yoga.
Also
das ist eher so meins, so. Das ist so eher so diese Richtung.
Ja, ansonsten bist du ja auch jetzt erstmal für den Schutz von Sportlern zuständig in Munich Games.
Das stimmt. Ja.
Ab 4. September auf Sky One läuft ja die erste Doppelfolge und dann geht's weiter immer sonntags. Das ist jetzt wieder häufiger so, gell, dass man also eine Woche auf eine neue Folge warten muss. Kein Binge-Watching mehr.
Ja, ich finde es auch interessant. Ich dachte erst, als ich das gehört habe, boah, mutig, weiß ich ja nicht. So, dass man, weil ich irgendwie da noch nicht darauf vertraut habe, dass man die Spannung dann wirklich eine Woche lang aufrechterhalten kann. Aber als ich es jetzt gesehen habe, ich habe es jetzt schon mehrmals hintereinander gesehen und gemerkt, es endet meistens mit solchen Cliffhangern, dass man unbedingt wissen muss, wie es weitergeht. Und ich habe den Eindruck, das kann ganz gut funktionieren, dass man dann eigentlich immer wieder zu einer bestimmten Uhrzeit, dass man die ganze Woche auch so ein bisschen drüber nachdenkt, oh Gott, was ist denn da passiert nochmal und wo ist das hängen geblieben? Und
wie früher halt, als du mal in den Fernseher geguckt hast, ja.
Ja, genau. Und eigentlich hat das ja auch was, ist ja was wahnsinnig Schönes, dass man wie weiß, es gibt so, weil es dann plötzlich wieder mehr wie so ein Live-Event wird auf eine Art, dass man wie weiß, wie mit dem Tatort sonntags, dass man weiß, 20.15 Uhr am Sonntag, da kommt der neue Tatort, dann erlebt man ja was gemeinsam mit den Leuten, die das dann gerade gucken. Ich glaube, irgendwie ist da was, was interessant ist.
Hast du denn apropos noch irgendeinen guten Tipp für uns? Irgendeine Serie, die du gerade schaust oder irgendwas, was dich gerade fesselt?
Also zum einen gehe ich am 29. September auf ein Arcade Fire Konzert.
Oh, wie cool.
Super. Ich freue mich wahnsinnig, weil es ist immer so schwierig in meinem Beruf, weil man oft dann, dann steht man auf der Bühne oder hat einen Nachtdreh und dann kann man natürlich nicht sagen, ah nee, das geht nicht, da habe ich aber Konzertkarten.
Ja, klar.
Von daher freue ich mich immer, wenn es sich irgendwie ausgeht und ich das tatsächlich wahrnehmen kann.
Wo spielen die?
Oh, das weiß ich gerade nicht, sag mal. Ob das sogar die Mercedes-Benz-Arena ist?
Aber die Karten hast du schon.
Die Karten habe ich für Berlin. Und dann habe ich noch gesehen, gibt es eine Ausstellung, in der werden die Original-Hintergrundmalereien aus der Animation des Sci-Fi-Animes Akira ausgestellt.
Super.
Weil das eben unter anderem ein Film ist, den ich so in meiner Kindheit gesehen habe.
Ja.
Und ich auch gar nicht mir vorstellen kann, ich muss mich da unbedingt irgendwie reinfuchsen, weil ich gar nicht weiß, inwiefern, das war mir gar nicht klar, inwiefern diese Hintergrundmalereien dann tatsächlich eben Hintergrundmalereien sind. Ich dachte so quasi, das wären viel kleinere Zeichnungen, die irgendwie animiert sind. Aber ich bin da, ist mir gar nicht so klar, wie diese Animation funktioniert. Und das sind anscheinend riesige Bilder.
Ah, okay.
Und die will ich, das will ich eben einmal unbedingt sehen.
Ah, sehr schön. Das schreiben wir in die Shownotes, wo und ab wann das startet.
Und ansonsten, was ich auch empfehlen kann, es gibt eine sehr schöne, es ist eine Dauerausstellung, die heißt, glaube ich, Picasso und seine Zeit. Das ist im Berggrün-Museum, meine ich, genau. Und die habe ich vor ein paar Monaten schon gesehen. Und die ist auch wunderschön. Also da gibt es eine riesige Sammlung, ich glaube über 120 Werke von Picasso, aber auch von Matisse und Giacometti und Paul Klee und so. Ich mag das immer ganz gerne, zwischen so Projekten zum Runterkommen.
Ins Museum.
Sich ins Museum zu gehen. Ins Museum oder ins Aquarium. Da komme ich irgendwie immer runter.
Ah, gibt's da eins in Berlin auch?
Ja, also ich habe jetzt beim letzten Dreh, habe ich das vor allem viel gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Da waren irgendwie viele Nachtdrehs. Dann ist man so am Tag irgendwie so lätsch in der Birne und das hilft mir dann. Dann gehe ich einfach ins Aquarium, also hier im Zoo, und dann schaue ich mir so ein paar Stunden die Fische an und die Quallen und dann
geht's. Ach, so ein Aquarium. Ja. Sehr schöner Tipp, sehr schöne Idee, auch für Leute, die gar nicht Nachtdrehs haben. Liebe Seineb, wir schalten auf jeden Fall ab dem 4. bei Munich Games ein.
Ja.
Und danken dir für das schöne Gespräch. Es war, glaube ich, dein erstes Podcast-Gespräch, oder?
Mein erstes Podcast-Gespräch.
Das freut uns umso mehr.
Mich auch.
Wir drücken dir natürlich die Daumen für den Schauspielpreis und
Dankeschön.
Und wünschen dir, uns und überhaupt allen einen wunderbaren September.
Ja, vielen, vielen Dank.
Das war der Harper's Bazaar Podkalender mit Seineb Sali. Wir hören uns wieder im Oktober auf harpersbazaar.de, Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt.